Im FIF darf ich heute zum FIF-Podcast Jan Guggenheimer sehr herzlich begrüßen. Jan Guggenheimer wurde 2019 an der Universität Ulm in Informatik promoviert. Nach einer Assistenzprofessur in Paris ist er im Juni 2022 dem Ruf auf eine neue Assistenzprofessur in der TU Darmstadt gefolgt. In Darmstadt widmet er sich der Mensch-Computer-Interaktion und im Besonderen den Fragen, die sich mit Blick auf digitale Technologien in den Feldern der erweiterten und virtuellen Realität stellen. Herr Guggenheimer, herzlich willkommen zum FIF-Podcast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Das Thema unseres Gesprächs und des akademischen Viertels mit Ihnen am 11. Januar 2023 sind das Metaversum und die mit ihm verbundenen Herausforderungen. Der Begriff Metaversum oder Englisch Metaverse geistert ja seit geraumer Zeit durch die Landschaft, wenn ich das so sagen darf. Seit Mark Zuckerberg 2021 sein Unternehmen Facebook in Meta umbenannt hat, scheint es einen regelrechten Hype um den Begriff zu geben. Dabei ist dem gewöhnlichen Zeitgenossen und Zeitungsleser durchaus nicht geläufig und klar, was der Begriff eigentlich meint. Der mancherorts und auch in Anzeigen in überregionalen Tageszeitungen wie der FAZ gelegentlich anzutreffenden Werbung zum Trotz. Wir kennen das Universum, manche verwenden Universum auch als Metapher für die Grenzenlosigkeit des zeitgenössischen, digital geprägten öffentlichen Raums. Jürgen Habermas etwa hat jüngst in seinem Essay über den neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit anmerkungsweise darauf hingewiesen. Wer Carl Schmitt gelesen hat, ist vielleicht noch mit der von ihm geprägten Vokabel Pluriversum vertraut, die sich mit der These verbindet, die politische Welt sei dezidiert keine politische Einheit. Woher kommt nun aber der Begriff Metaversum? Und was soll dieser neue Kunstbegriff eigentlich bedeuten?
Ich glaube, den Begriff Metaversum oder sagen wir Metaversum, wie er jetzt gerade verwendet wird, ist jetzt für mich persönlich, aber ich glaube generell sehr schwer auf eine einzige Definition zurückzuführen. Der Ursprung aus dem Roman von Neil Stephenson, Snow Crash, ich glaube, das war der Bezug, den Mark Zuckerberg oder eben Facebook damals auch genommen hat, um den Namenswechsel zu machen. Aber ich glaube, wenn Leute jetzt gerade über das Metaversum reden, gibt es nicht ein einheitliches Verständnis, was damit gemeint ist. Also, was ich gerne geben kann, ich kann gerne das Verständnis, was ich davon habe oder was jetzt eben in, sagen wir, in den Forschungsfeldern, in denen ich aktiv bin, verwendet wird. Und dafür müssen wir, glaube ich, ein bisschen mit den Begriffen augmentierte und virtuelle Realität beginnen. Und virtuelle Realität ist eben das Konstrukt, dass wir Technologie verwenden in irgendeiner Form, also gerade sind es Datenbrillen, die sehr beliebt sind, um die ganze Umgebung, die wir haben, zu verändern. Also ich wäre in einer anderen Welt. Ich wäre in der Lage, eben jetzt nicht in diesem Büro zu sitzen, sondern könnte jetzt am Strand sein, eben wenn ich diese Technologie verwende. Und oft wird das so ein bisschen mit dem Metaversum dann gleichgesetzt. Leute denken, das ist rein virtuelle Realität. Er ist aber viel reicher. Also der Begriff oder dieses Konstrukt, was auch ich vermute Meta damit meint, beeinflusst oder schließt auch sowas wie augmentierte Realität ein. Wenn wir jetzt sagen, virtuelle Realität sagt, ich verändere meine gesamte Umgebung, dominant visuell, sagt augmentierte Realität, ich füge digitale Informationen hinzu. Also ich könnte jetzt in dem Gespräch
zur realen Welt.
Genau, zur realen Welt. Ich könnte jetzt neben ihren Kopf vielleicht ihren Puls sehen und ich könnte irgendwie versuchen zu verstehen, oh okay, ist das jetzt eine interessante Richtung, in die ich gehe. Also ich füge so ein bisschen digitale Informationen in meine Umgebung hinzu. Das ist augmentierte Realität. Und ich glaube, dieser Begriff, wenn Meta über das Metaverse redet, fokussiert sich nicht nur auf diese rein virtuelle Welt, dass wir alle, also in diesem dystopischen Szenario von Neil Stephenson, alle dann dominant in der virtuellen Welt leben, sondern es geht, glaube ich, wirklich darum, wir beginnen dieses Paradigma so ein bisschen zu verstehen, dass wir Technologie verwenden können, um, sagen wir mal, das, was wir sehen, die Umgebung, die wir haben, zu verändern. Entweder komplett, dann virtuelle Realität, oder teilweise, dann augmentierte Realität. Mhm. Es gibt noch so Begriffe wie augmentierte Virtualität.
Okay, der wird's kompliziert.
Genau, also das sind alles so Begriffe, aber man kann es als Spektrum sehen und wirklich das Paradigma, ich wäre mit Technologie in der Lage, nicht nur an so einem flachen Bildschirm digitale Informationen zu sehen, sondern ich kann die Welt um mich herum verändern. Ich kann sie visuell verändern, wie ich es eben gerade will oder wie ich es gerade brauche. Und dann eben entweder komplett VR oder teilweise dann AR oder die Begriffe dazwischen. Und ich glaube, dieser Paradigmenwechsel von flachen, zweidimensionalen Displays, in denen wir Informationen sehen, zu der Möglichkeit, die Welt anzupassen, das ist so ein bisschen dieses Mindset oder die Idee hinter diesen Begriffen Meta, Metaversum, dass wir digitale Informationen jetzt einbetten können in unsere Welt, in unsere physische Welt und dann eben so in der Zukunft mit digitaler Information interagieren oder digitale Information konsumieren werden. Das ist jetzt auch eine Definition, die in dem Forschungsbereich, in dem ich bin, öfters eben, sagen wir mal, verwendet wird oder diese Vision dazu verwendet wird. Das wäre so ein bisschen mein Verständnis oder wenn mein Versuch, den Blick darauf zu geben, was Metaversum ist bei uns.
Danke, da sind wir schon etwas klar, glaube ich. Wenn wir uns auf das Metaversum einlassen, so wir denn überhaupt eine Wahl haben und diese technische Transformation oder Disruption nicht gewissermaßen über uns kommt, weshalb sollten wir das eigentlich tun? Oder wo lauern auch vielleicht Gefahren, die nicht nur in technischer Perspektive Herausforderungen darstellen?
Und ich glaube, es wird kein Zwang sein. Also Metaverse wird nicht in irgendeiner Form etwas sein, wo die Leute sagen, oh, es gibt diese Killer-App. Es wird diese graduelle Veränderung sein, wie wir digitale Informationen konsumieren. Menschen werden halt implizit anfangen, diese Technologie zu verwenden, um an dem digitalen, sozialen Leben der Zukunft eben teilnehmen zu können. Ansonsten wird man eben zu einem gewissen Grad ausgeschlossen sein. Ich glaube, ein Bereich, den wir jetzt bei uns in der Forschung anschauen, ist eben zu sagen, wenn ich jetzt in der Lage bin, die Welt um mich herum visuell zu verändern, also ich habe ja Kontrolle darüber, was ich sehe, könnte man eben, oder hat man viele Probleme, die dabei kommen. Zum einen, wenn wir jetzt zum Beispiel hier sitzen würden und ich habe in irgendeiner Form eine zukünftige Datenbrille jetzt, die eine Form meiner Brille ist, wir haben keinen gemeinsamen Nenner mehr zu einem gewissen Grad. Sie wissen ja nicht, wie ich gerade die Umgebung wahrnehme. Sie wissen nicht, was ich gerade sehe. Ich weiß auch nicht, wie Sie das gerade wahrnehmen, ob Sie jetzt Informationen neben meinem Kopf haben, die ein bisschen über mich preisgeben. Das sind so ein bisschen Probleme, die einen Einfluss auf unsere soziale Interaktion bringen werden. Andere Forschungsbereiche oder so einen größeren Forschungsbereich, wenn wir uns anschauen, es gibt die Möglichkeit auch, und das ist dominant jetzt in der virtuellen Realität, Menschen oder Nutzer von immersiver Technologie, jetzt VR-Datenbrillen, durch die Möglichkeit, diese visuelle Umgebung zu verändern, so ein bisschen zu kontrollieren, zu nudgen. Nudging ist ein Begriff, der öfters jetzt im Design für Smartphones verwendet wird. Also ich kann ein Design kreieren, ich will, dass sie länger irgendwas konsumieren oder vielleicht irgendwas anklicken. Und das Ganze können wir auch jetzt auf einmal auf immersiver Technologie machen. Und jetzt ist es nicht nur ein virtueller Klick. Einige Arbeiten haben uns gezeigt, ich könnte wirklich physische Handlungen beeinflussen. Perceptual Manipulations ist der Begriff, der jetzt gerade immer mehr aufkommt. Wenn ich weiß, wo sind die Grenzen ihrer Wahrnehmung, kann ich anfangen, die visuelle Umgebung so anzupassen, dass Menschen bestimmte Handlungen machen, die ich jetzt gerne hätte. Es gibt so ein beeindruckendes Experiment, was gemacht wurde. Man zieht eine virtuelle Realitätsdatenbrille auf und vorne sieht man drei Würfel. Also physikalisch sind drei Würfel, ich ziehe die Brille auf. Und dann sagt der Experimentleiter, dass meine Aufgabe ist, ich greife immer wieder zu einem dieser Würfel. Was ich nicht weiß, ist, dass während ich die Brille aufgezogen habe, zwei physische Würfel davon wirklich entfernt wurden. Ich sehe nur, es ist nur noch ein physischer Würfel wirklich vor mir. Und was die Wissenschaftler machen oder die Forscher da, sie haben eine Technologie entwickelt, dass wenn ich meine Hand bewege nach vorne, schaffen sie so ein bisschen zu verändern, die Richtung, sodass ich es nicht wahrnehme und ich beginne dann zu korrigieren. Das heißt, ich greife immer wieder zum selben physischen Objekt und habe aber virtuell den Eindruck, ich greife drei verschiedene Objekte an. Und das ist ein Trick, der dann oft auch beim Laufen verwendet wird. Redirected Walking ist ein größerer Begriff. Und diese Art dieser Wahrnehmungsmanipulation wird gerade viel verwendet, um sagen wir, Grenzen der Technologie zu lösen oder irgendwie Probleme darin zu lösen. Aber jetzt in dieser Zukunft, wenn wir über das Metaverse nachdenken, wenn ich die Möglichkeit habe, visuell Menschen dazu zu bringen, bestimmte Handlungen zu machen oder bestimmte Dinge anders wahrzunehmen, ist das ein großer Einschnitt in unsere Integrität der Wahrnehmung, die ich habe. Und das öffnet halt nochmal einen größeren Bereich, der so ein paar sagen wir, ethische Probleme mit sich zieht. Das ist das Schöne, dass die Technologie eben mit vielen Vorteilen kommen wird. Also es wird wirklich Aspekte geben, die in augmentierter Realität oder virtueller Realität mir einen direkten Benefit geben wird, wenn ich Informationen konsumiere. Und das Problem ist jetzt da, die Waage zu halten. Wie schaffen wir es, die Technologie so zu gestalten, ohne sie wegzuwerfen und zu sagen, nee, das wollen wir nicht, das ist ja gefährlich. Wie schaffen wir es eben mit diesen Problemen klarzukommen und immer noch diese Vorteile zu geben, die die Technologie mit sich führen wird.
Dann würde ich gerne nochmal anknüpfen mit einer weiteren Frage, wo Sie selbst Möglichkeiten der Manipulation, Überwachung, ja auch Kontrolle ansprechen. Der digitale Überwachungs- oder Ausforschungskapitalismus ist ja mitnichten eine Chimäre. Ihnen sind die Probleme bewusst, aber sind Sie auch Ihrer Fachcommunity bewusst? Und was wären aus Ihrer Sicht Strategien und Wege, diese Risiken und Gefahren zu überwinden?
Also ich glaube, diese Thematik wird in unserer Community, in der wir sind, jetzt immer, immer dominanter, es wird immer größer. Dieses Bewusstsein dafür, die Forschungsarbeiten dazu. Es ist spannend, was jetzt oft passiert mit den Arbeiten, die wir machen. Wir kooperieren gerade sehr viel mit Safety Security Forschern, die schon sehr lange solche Konstrukte auf traditionellen Medien sich angeschaut haben und jetzt eben beginnen zu sagen, okay, all diese Masse an Problemen, die wir jetzt über Sicherheit, über Privacy in Handys oder in aktuellen Rechnern oder PCs haben, das ist auch übertragbar. Es wird genauso in immersiver Technologie existieren. Also ich glaube, das Bewusstsein wächst. Was wir jetzt öfters gemacht haben, ist, wir haben Workshops auf unseren großen Konferenzen dann veranstaltet über potenzielle ethische Probleme mit der Technologie, potenzielle Sicherheitsprobleme mit der Technologie. Mhm. Also wir versuchen einen interdisziplinären Mix dann zu finden auf diesen Workshops von Sicherheitsforschern, von Kognitionswissenschaftlern, von Designern, Psychologen und Informatikern, die sich dann mit der Thematik beschäftigen. Und ich glaube, es ist ein Forschungsfeld, das wächst. Also speziell dieser Subbereich der ethischen Probleme, der sozialen Implikationen der Technologie wird, glaube ich, immer stärker, je mehr wir sehen, wie weit die Technologie gerade ist.
Ich darf vielleicht an der Stelle einen Skeptiker ins Spiel bringen, nämlich den Rechtswissenschaftler und ehemaligen Bundesverfassungsrichter Wolfgang Hoffmann-Riem. Er mahnt eindringlich eine rechtliche Regulierung der von den milliardenschweren weltweit agierenden IT-Unternehmen betriebenen Selbstregulierung an. IT-Plattformen wie Meta, Amazon und Google seien, so Hoffmann-Riem, ich zitiere ihn, funktional private Gesetzgeber geworden, ohne bei ihrem Handeln demokratisch legitimiert zu sein. Er warnt daher vor einem, wie er es nennt, digitalen Neopositivismus. Wie sehen Sie als Informatiker die vom Juristen inkriminierte Problemlage und wie würden Sie darauf replizieren?
Ich glaube, ich würde ihm zustimmen. Diese Angst und diese Kritik ist auf immersive Technologie zu übertragen. Ich glaube, die Intention ist es nicht, eine Hardware-Firma zu werden, sondern die Plattformen zu bieten, um dann sowas wie Instagram oder Facebook im Metaverse oder im immersiven Raum anzubieten. Mein Problem ist, welche Lösungen bieten wir? Aus unserer Perspektive versuchen wir immer mehr Forschung zu betreiben, um zu sehen, wie wir diese potenziellen Gefahren, die wir sehen, innerhalb der Technologie lösen können. Also wie schaffen wir es, die Technologie zu ändern? Wie schaffen wir Änderungsvorschläge zu, sowas wie Wahrnehmungsmanipulation vorzuschlagen, dass wir immer noch, sagen wir mal, die Vorteile anbieten können, aber dann in einer ethischeren oder in einer selbstreflektiveren Art und Weise, damit wir jetzt nicht in Arbeiten wie Dark Design Patterns in immersive Technologie reinlaufen, wie wir es jetzt gerade schon haben. Also diese Idee, dass wir Verständnis der menschlichen Psychologie in ein Design integrieren können, damit die Handlungen des Menschen so ein bisschen vorhergesagt oder gesteuert werden können. Wie schaffen wir es eben, die Technologie jetzt so zu formen oder die Interaktionskonstrukte, die wir uns jetzt überlegen, so zu gestalten, damit der Mensch selbstbestimmter ist, damit er irgendwie viel bewusster ist, was gerade die Handlungen sind. Löst das Problem im Gesamten in der Zukunft? Das weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das alleine durch, sagen wir mal, unseren Ansatz, die Technologie vom Inneren zu verändern, reichen wird oder ob wir dann wirklich extern diese Gesetzgebungen oder Regulierungen brauchen werden. Und es kann sehr gut sein, dass es eben ein Zusammenspiel von beidem sein wird. Ja. Dass wir Technologie, sagen wir mal, ethischer gestalten müssen, aber auch irgendwann mal Grenzen aufzeigen und sagen, okay, das ist nicht erlaubt, es ist nicht erlaubt, diese Art von, Wahrnehmungsmanipulation oder diese Art von speziellen Design oder auch wirklich andere Entscheidungen in der Technologie zu treffen und das wird dann reguliert extern und da widerspreche ich nicht. Also ich glaube, wir haben es jetzt gelernt mit den traditionellen zweidimensionalen Medien, dass wir da in Probleme laufen können. Und immersive Technologie wird nicht anders sein, wenn nicht sogar gefährlich oder schlimmer.
Es wäre ja vielleicht auch schon was gewonnen, ein Problembewusstsein
ja.
bei Studenten auch schon zu erreichen und nicht zu sagen, Fragen der Ethik oder Fragen des Rechts, das machen die anderen und das tangiert uns nicht. Ne?
Ja, ja. Das sind auch Teile in der Vorlesung, die ich auch mal wieder, die ich an der TU Darmstadt halte, ist am Ende auch immer angedacht, dass wir eben diese Reflexion haben. Also durchgehend immer durch die Arbeiten und Technologien, die ich zeige, frage ich Studierende, okay, was ihr Verständnis, ihre Meinung dazu ist, versuchen dann zu überlegen, welche Probleme kommen eben mit dieser Art von Technologie, sowas wie die aktuellen Fortschritte, die jetzt in Neuralink passiert sind von Elon Musk, also wirklich Brain-Computer-Interfaces. Ja. Und da auch teilweise Leute sagen, oh, das ist eine schöne Kombination mit dem Metaverse. Also ich schaffe es wirklich, die Umgebung zu verändern, basierend durch die Gedanken, die ich habe. Und auch da natürlich sehr essentiell, das kritisch zu reflektieren, zu sagen, ist das wirklich eine Richtung, in die wir gehen wollen?
Die in unserem Gespräch jetzt bereits mehrfach angeklungenen Bezüge zu anderen Disziplinen bringen mich zum Abschluss dieses Podcasts zur Gretchenfrage. Wie halten Sie es mit Inter- und Transdisziplinarität oder muss, soll man nun auch sagen, Metadisziplinarität?
Ich glaube, also aus dem Bereich, aus dem ich komme, Mensch-Computer-Interaktion, der ist inhärent interdisziplinär. Also das Feld selber ist eben dieser Schnitt von Informatik, Psychologie, Design, Sozialwissenschaften. Und die Fragestellungen, die Probleme, über die wir jetzt reden und auch die in der Zukunft sehr interessant und dominant sein werden in dem Feld Metaverse, immersive Technologie, sind alles Ansätze, die essentiell eben interdisziplinäre Arbeit benötigen. Informatiker in diesem Bereich können nicht einfach nur gute Informatiker sein, die gut programmieren können. Ich muss verstehen, wie der Mensch Dinge wahrnimmt. Ich muss verstehen, was für einen Effekt das auf soziale Interaktion hat. Ich brauche auch Verständnisse von der Sozialwissenschaft. Ich brauche Verständnisse von der Psychologie, wenn ich Experimente erstelle und dann irgendwie da formell richtig vorgehen will. Und all diese Probleme, über die wir geredet haben, die werden nicht von einer Disziplin angegangen. Das sind alles Arbeiten, die hoch interdisziplinär sind, weil sie eben Wissen von all den verschiedenen Feldern haben. Also ein Informatiker lernt in seinem Studium eben nicht, wie unsere visuelle Wahrnehmung ist. Und jetzt benötigen wir das. Wenn wir arbeiten für immersive Technologie, das Metaverse machen, ist das essentiell. Ich muss wissen, wie das funktioniert. Und das funktioniert nicht, ohne eben diesen Tellerrand einfach mal zu verlassen und andere Disziplinen zu nehmen. Und da sehen wir auch, dass die spannendste Forschung bei uns eben rein interdisziplinär ist.
Das ist ein wunderbares Plädoyer für Interdisziplinarität. Das freut einen zu hören. Haben Sie herzlichen Dank, Herr Guggenheimer, für dieses Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.